10.000 Gründe. Und ich möchte euch heute noch vier weitere geben oder ihr packt sie in die 10.000 hinein, wenn sie noch nicht voll sind. Das Thema heute ist die Einheit der Gemeinde. Eins sein. Und da hatten wir schon mal zwei Predigten zu diesem Thema und ich mache heute den dritten Part. Und in den ersten beiden ging es oft um unsere Haltungen, wie wir miteinander umgehen können, was wir in der Bibel für Handlungsempfehlungen, gute Ratschläge bekommen, um Einheit und das für eine Erkenntnis zu bewahren. Wir müssen als Christen nicht in den Stress uns setzen, Einheit zu machen oder Einheit zu produzieren, weil Jesus und Gott sie uns vorgemacht haben und haben gesagt, hey, wenn ihr Christen zusammen seid, dann seid ihr mit Jesus verbunden und durch den Heiligen Geist. Und diese Einheit ist aber die Frage, wie können wir sie bewahren? Da ging es in den letzten beiden Themen drum, kann man sich sonst auch nochmal anschauen. Und heute ist eigentlich darum, mal aus Gottes Sicht zu gucken, was Gott für Zusagen macht, für Versprechen macht. Und Gott gibt Segen darauf, da wo seine Kinder, seine Familie Einheit oder einheitlich zusammen sind. Und die erste Frage mal so, hat Paul das gerade so trainiert, finde ich, mache ich direkt weiter. Sagt mir doch mal so ganz kurz, was versteht ihr unter Segen? Einfach mal so zurufen. Was ist Segen für dich? Gute Wünsche? Gott sagt Ja zu dir? Erfolg? Da haben wir schon mal drei Leute, die was mit Segen anfangen können. Ist doch schon mal cool. Das heißt, ihr könnt hierbleiben. Es geht also spannend weiter. Es gibt viele mögliche Beispiele in der Bibel dazu. Gerade sind schon ein paar gesagt. Ich habe einen schönen Satz gefunden, der heißt, indem Gott segnet, sagt er seine stärkende, seine mutmachende, seine heilende, das kann emotional, das kann körperlich, das kann seelisch sein, Begleitung zu. Und zwar durch Höhen und durch Tiefen in deinem Leben. Und er denkt gut über dich. Das fand ich einen super schönen Satz. Es gibt so viele Bibelstellen, eine in Zephania, wo Gott sich freut und jubelt, wenn er an dich denkt. Und wenn Gott uns segnet und seinen Segen ausgießt, dann ist das etwas Gutes für uns. Und ich fange mit einer ersten Bibelstelle an und wir gucken uns später ein bisschen den Zusammenhang dazu an und gehen sie dann mal durch. Die steht im Psalm 133. Erst zuhören, dann erkläre ich ein bisschen den Zusammenhang und dann gehen wir in die Tiefe. Ein Lied für die Pilgerfahrt oder für die Wallfahrt nach Jerusalem. Ein Psalm von David. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder, je nach Übersetzung, gilt natürlich auch für unsere Schwestern, der Psalm, David hat es damals geschrieben, wenn Brüder einträchtig zusammen sind. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron, das über ein Priester damals, über das Haupt gegossen wurde, das herabrann in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum, heute würde man sagen Hose, damals war es ein Gewand. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort ist der Herr, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Bisschen holprig am Anfang, aber wir gucken uns das jetzt mal an. Zur Situation damals, dass wir das ein bisschen einsortieren können, dann lesen wir ihn nochmal. Habe ich euch mal eine Karte mitgebracht. Israel war ja nicht immer ein Reich, sondern es waren 12 Stämme. Und hier kann man sehen, da waren so verschiedene, kann man ein bisschen lesen, verschiedene Stämme, die waren in diesem Land aufgeteilt. Und das Land war unterteilt zwischen einem Nord- und einem Südreich. Das ist da, wo diese gestrichelte Linie ist. Und man kann sich so vorstellen, so ein bisschen, ja, wir lernen das ja in den letzten anderthalb Jahren, was Föderalismus der Bundesländer bedeutet. Da gibt es den Herrn Wüst. Der hat die Idee, Markus, sein Kumpel aus Bayern, ne, der hat dann noch eine andere Idee. Und so geht das in jedem Bundesland zurzeit. Und ich glaube, dass das früher noch viel mehr war. Die Leute waren, ich sage ja nicht, ich bin Nordrhein-Westfaler, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich sage, ich bin Deutscher. Es gibt ein paar in unserem Land, die das anders sehen. Aber vom Grundsatz her, weil ich glaube, ich, früher war man aber aus dem Stamm Benjamin, aus dem Stamm Manasse. Kannst du wegmachen, danke. Und David war am Anfang nur von dem südlichen Reich König und war erst später in seiner Glanzzeit vereinte er diese beiden Reiche. Und ein paar Jahre später nach Salomon war das auch schon wieder Geschichte und es wurde Krieg geführt. Es war hohes Konfliktpotenzial zu dieser Zeit. Und Jerusalem, das gucken wir gleich nochmal, Jerusalem, das war unten im Süden ein wenig, war so das geistliche Zentrum. Da ging man hin, da feierte man Feste. Gott hat ein paar Feste gesagt, hör mal, es macht Sinn, wenn ihr die feiert, ein Passa, ein Laubhüttenfest. Später war der Tempel dort, da wurde geopfert, da wurde angebetet. Also man hatte nicht wie heute in jeder Stadt eine Gemeinde. Gemeinde sowieso nicht, aber auch Synagogen gab es noch nicht. Man musste, wenn man irgendwie einen Gottesdienst feiern wollte, ziemlich weit durch ein Land reisen. Und diese Menschen machten sich regelmäßig auf und das ging eben nur in Jerusalem. Und egal, wo du herkamst, du musstest dich auf den Weg machen zu diesem Stadt Jerusalem. Und vielleicht können wir uns das zweite Bild mal einblenden und dann gucken wir uns den Psalm nochmal an, dann wird das vielleicht klarer. Im Psalm 133 war gerade der Berg Hermon genannt. Der ist ganz oben im Norden. Ja? Und die Israeliten, die jetzt nach Jerusalem wollten, mussten also einmal durch das ganze Land reisen. Jetzt war das nicht wie heute, ne? Auto, Sitzheizung, Navi und los geht's. Nein, man hatte, ich sag mal, ja, etwas zu tun. Man konnte sich auch nicht bezahlten Urlaub nehmen. Also waren diese Reisen auch mit einem Preis verbunden. Ich musste mein Haus und mein Acker vielleicht stehen lassen. Wenn ich reich war, hat das jemand anders für mich weitergemacht. Und in diesem Zusammenhang, wenn man durch dieses Land reist, Dankeschön, gab es eben diese Wallfahrtspsalmen. Man sang sich etwas Gutes zu. Da gibt es, ich glaube, 36 Stück von. Vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, dass, wenn der Herr das Haus nicht baut dann, oder die Stadt nicht beschützt, ja, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann baut es niemand. Der Herr beschützt die Stadt. Das war für die Menschen wichtig, wenn sie loszogen. Und diese Wallfahrtspsalmen hatten auch dazu geführt, dass sie, ich sag mal, ein wenig Einheit verspürten, um nach Jerusalem zu ziehen. Ich habe mir schon mal gedacht, heute wird man ja vielleicht auch mal sagen, ach komm, heute Jerusalem und morgen mal eine andere Stadt und man wechselt sich ja so ein bisschen ab. Das war früher nicht. Nein, es musste nach Jerusalem gehen. So, das mal so, um den Hintergrund zu haben. Und ich möchte noch mal mit uns diesen Vers lesen. Ein Lied für die Wallfahrt oder Pilgerfahrt. Machst du noch mal einen zurück da oben, bitte. Ein Psalm Davids. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammen sind. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron auf den Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper herunter bis zum Saum seines Gewandes. Das ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, haben wir oben gesehen, auf die Berge Zions, das ist Jerusalem, fällt. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bist in Ewigkeit. Und jetzt gehen wir es mal ein bisschen in die Tiefe. Der erste Punkt ist für mich, wo Einheit ist, fließt Segen. David benutzt hier zwei Bilder, nämlich Öl, das war das eine, und das andere war der Tau. Und er sagte direkt am Anfang, es ist super, wenn ihr einmütig zusammen seid. Und Öl und Tau, beides fließt von oben nach unten herunter. Und der Segen, den wir gerade am Schluss gelesen haben, der ist von Gott verheißen. Da, wo sich Leute aufmachen, da, wo sich Menschen zusammentun, um eins zu sein. Und wenn man in einer anderen Übersetzung guckt, blende die bitte mal ein, da heißt es sogar, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, im Grundtext her. Ich weiß nicht, wer von euch beim Bund war. Da war das ja so, wenn du da irgendwo angetreten bist, morgens, mittags, abends, wann auch immer, da gab es Befehle und denen konnte man sich nicht widersetzen. Ich habe das einmal versucht, das war eine sehr unangenehme Situation, war also irgendwie nicht gut vom Grundsatz her. Wenn ein Befehl kommt, hast du zu gehorchen. Und Gott befiehlt, dem Segen zu fließen, den Segen auf die Reise zu schicken. Ist also nicht so, wo man sagt, ach, Gott sitzt da jetzt so und sagt, ja, die sind ja ganz nett da zusammen, wir sind gut drauf, komm, wir schicken mal noch eine Portion Segen hinterher. Nein, Gott hat Segen befohlen, da wo Einheit ist. Da wo man zusammen ist und dem Segen sagt, da geh bitte hin. Und in dem Psalm geht es ja darum, dass sich Menschen aufgemacht haben, vom Norden zum Süden. Sie mussten Differenzen überwinden. Sie mussten durch verschiedene Stämme gehen. Und wenn sie dort unten in einem Land ankamen, in einer Region ankamen, waren sie dort Fremde. Und ich stelle uns einfach mal die Frage, wo können wir uns aufmachen? Wo müssen wir vielleicht sagen, das ist gerade ein Thema, das muss jetzt mal zurückbleiben, weil ich mich aufmachen muss, etwas zur Einheit beizutragen, vielleicht einen Konflikt beizulegen oder zu regeln, ins Gespräch zu kommen oder wo meine Ansichten gerade irgendwo störend sind oder sehr hart in eine Diskussion reingehen. Wo kannst du dich aufmachen, wo ist unser, meiner und unser Beitrag zur Einheit? Ist sie da, hat Gott Segen befohlen. Zweitens, der Segen der Salbung. Vers 3. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, hinabrann in sein Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Ist von euch mal jemand gesalbt worden? Nee, ne? Oder? Doch, da hinten nicken welche, genau. Da nicken zwei. Das heutzutage, wenn jemand gesalbt wird, ist das ja normalerweise, je nachdem, wo du sitzt, dann bekommst du ein bisschen Öl und wird dir auf die Stirn getan oder fährt auch auf die Haare. Aber selten, dass es, ich sag mal, über dich gegossen wird, dass du ja, in den Bart fließt, gut, bei den Frauen vielleicht weniger, aber die Klamotten runter in die Hosen, sondern hier wurde richtig nicht gegeizt. Und das Bild, das hier ist, die Salbung war ja für Priester, die Salbung war für Könige, die Salbung war für Propheten. Das, für dieses Bild steht Aaron. Und der Heilige Geist ist das Salböl, was ausgegossen wird. Ich übertrage das einfach mal auf uns. Gott, wenn wir Christen sind, gießt uns, gibt uns den Heiligen Geist, der in uns Raum nehmen kann. Und wir können eben dazu beitragen und uns Raum geben und Raum lassen. Bleibt es nur im Kopf? Geht es weit hinunter? Wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist? Und als Priester, als Könige werden wir im Neuen Testament als Christen bezeichnet. Wir brauchen nicht mehr einen Priester, einen Mittelsmann, der für dich zu Gott vermittelt. Wir können direkt und selbst mit Gott in Kontakt kommen, mit ihm kommunizieren, mit ihm Gemeinschaft haben. Das erinnert so ein bisschen an Apostelgeschichte 2. Da war das Beispiel Pfingsten. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig zusammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es gab auch Zeiten, wo sie sich nicht einig waren. Aber Gott schickt den Heiligen Geist, wo sie einmütig zusammen waren. Wenn wir im Kontext gucken, kurz vorher ist Jesus gestorben, hinterher gab es auch diversen Konfliktpotenzial, aber hier gab es einen Zeitpunkt, wo sie einmütig zusammen waren. Und Gott schickt den Heiligen Geist zu seinen Menschen und dann erfüllte sie. Und es geschah dann ja weiter, sie sprachen in unterschiedlichen Sprachen, es geschahen viele Wunder. Diese Geistesgaben hatten ihren Ursprung dort, die Gemeinde hatte ihre Gründung. Und je nachdem, wie du so geprägt bist, haben wir sehr viel Erfahrung vielleicht mit diesen Themen. Vielleicht kommst du aus einem gemeindlichen Hintergrund, wo das nicht so das Thema war. Aber immer wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, wir wünschen uns doch eigentlich dieses Wirken in unserem Leben. Wir wünschen uns, dass Gott in unsere Beziehung spricht, dass Gott in unserer Arbeit, in unserer Firma vielleicht hilft, dass Gott den Heiligen Geist in unsere Familien schickt, wo Spannungen sind, wo Schwierigkeiten sind. Und das ist auch gut so, glaube ich, das ist auch normal. Und dann fällt mir dazu eine Stelle in 1. Korinther ein, 1. Korinther 14, da heißt es auch noch als Ergänzung, folgt daher unter allen Umständen der Liebe und dann trachtet nach den Geistesgaben. Die Geistesgaben sind eine super Sache und als Gemeinde können wir uns da immer wieder neu aufmachen, auch persönlich. Ich will da aber jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Letzte Woche war der Heinz hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Der hatte hier so ein riesen Plakat aufgemalt und hatte dort ein Herz reingemalt. Da stand G für Gott und M für Mensch. Und er hatte uns nochmal eindrücklich mitgenommen, dass es wichtig ist, egal wo wir unterwegs sind, die Liebe vor allem ist. Und Paulus schreibt das hier auch. Folgt unter allen Umständen der Liebe und dann trachtet nach den Geistesgaben. Die Haltung, mir geht es um die Haltung. Um die Haltung, wie wir miteinander umgehen. Das ganze Kapitel 13 vorher in diesem Buch geht extrem um dieses Thema. Und ich bin immer wieder beeindruckt zur Zeit, gerade in diesen letzten Monaten, Wochen, Jahren, wenn ich hier in Teamsitzungen bin oder mit Leuten ins Gespräch komme. Ja, wir sind nicht immer eine Meinung. Wir haben auch unterschiedliche Ideen und Vorstellungen und es gibt viele Probleme. Aber ich bin immer wieder begeistert, wenn ich sehe, wie Leute zusammensitzen und sie sagen, okay, wir haben gerade etwas andere Auffassungen, aber lasst uns zusammen und in einem vernünftigen, liebevollen Umgang eine Lösung für diese Situation sehen. Einen guten, respektvollen Umgang miteinander. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als Gemeinde da auch im nächsten Jahr immer wieder diese Erfahrung machen können. Wir haben Auftrag, wir haben viele Herausforderungen, aber dass wir unter allen Umständen daran denken, wie wir miteinander umgehen. Wir wünschen uns, was mitgeben? Also Kamera, irritiert. Wir wünschen uns als Gemeinde, dass wir Menschen hier ein geistliches Zuhause geben können. Aber auch, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen und Zeugen von Jesus sein können. Und Jesus in ihren Herzen wirkt. Und dass wir als Gemeinde dazu beitragen können, dass Menschen in ihrem Leben, in ihrer Nachfolge einfach immer ähnlicher Jesus werden. Und in dem Umfeld, wo man ist, auf der Arbeit, in der Schule, einfach etwas positiv zu beitragen können und von diesem Jesus sichtbar werden lassen können. Es gibt aber auch eine andere Seite. Und die ist in Epheser 4, Vers 30. Wir können nämlich auch dazu beitragen, dass wir unseren Heiligen Geist, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Dieser Vers steht in einem Kontext, wo es darum geht, eben, wie man miteinander unterwegs ist. Ich weiß nicht, wo du herkommst von deiner Prägung. Bei mir war das früher so, wo ich aufgewachsen bin in meinem frommen Kontext. Da wurde sehr auf Äußerlichkeiten geachtet. Ja? Zum Beispiel wichtig war, dass du immer sonntags da warst. Es gab Zeiten, wo ich abends sehr lange unterwegs wurde. Es wurde dann immer sehr spät oder sehr früh, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man guckte. Und trotzdem warst du da. Sonntags. Es ist gut, sonntags da zu sein. Ja? Aber man wurde halt ein bisschen beobachtet. Oder Umgang, wie gehen Paare miteinander um, wenn keiner guckt? So war so ein bisschen die Prägung. Je nachdem, wo du herkommst, war Rauchen, kommst du aus einer Gemeinde, da wurde pausenlos gequalmt und woanders wurde vielleicht, war das ganz schrecklich. Woanders war Alkohol ein Thema oder nicht Thema. Es ist die Frage, wie geht man mit diesen Äußerlichkeiten um? Und so sind wir manchmal von uns, je nachdem, wo wir herkommen, geprägt. Aber hier ist in diesem Kontext was ganz anderes gemeint. Wir können das jetzt nicht durchgehen. Aber es geht um, wie spreche ich oder wie hast du es gehört, wie rede ich über andere Menschen? Wie gehe ich mit Neid um? Wie gehe ich mit Stolz um? Wie verhalte ich mich in meinem Umfeld? Das sind Gründe, wo wir den Heiligen Geist auch betrüben können. Und ganz extrem kann es sogar noch weitergehen. Das können wir in 1. Thessalonicher lesen. Da heißt es, den Geist löscht nicht aus. War für mich auch noch neu. Und je nach Übersetzung steht da vielleicht auch betrüben, aber wenn du im Grundtext guckst, steht das Wort auspusten, ausblasen, auslöschen. Ich habe gedacht, ja, wieso ist Gott jetzt, ist der Heilige Geist, ist er beleidigt? Zieht er sich zurück? Ist der, weißt du, so, puh. Aber ich glaube eher, er ist ein Gentleman. Er möchte nur da wirken, wo ihm Raum gegeben wird. Er möchte sich nicht aufdrängen, nicht aufzwängen. Und ich stelle mir einfach die Frage, wie können wir dabei unterwegs sein, dass wir eben genau das Gegenteil erleben. Diese Erfüllung in unserem Leben, dass wir unserem Heiligen Geist bei uns Raum geben können. Der Segen der Salbung durch Gottes Geist in uns. Also bitte auf der Platte halten. Wo Einheit ist, hat Gott seinen Segen befohlen. Und wir sind gesalbt mit dem Segen Gottes. Wir sind mit Jesus unterwegs und haben den Heiligen Geist in uns. Und das Dritte ist der Segen der Ergänzung. Und jetzt wollen wir uns mal den Hermon ein bisschen angucken. Da steht in Vers 3, Psalm 133, Vers 3, wie der Tau vom Berg Hermon auf die Berge Zions fällt, Jerusalem. Und der Uwe erinnert uns ja immer wieder in seinen Predigten oder im Kolleg dass wir etwas in den Kontext schauen müssen. Gucken, was ist in der Bibel eher dogmatisch zu verstehen, was ist vielleicht wörtlich zu verstehen, was gibt es mehrfach, was ist eher Poesie zu verstehen und was sind vielleicht einfach Bilder, um ein Thema uns näher zu bringen. Und ich glaube, dass uns das hilft. Und wenn wir hier mal hinschauen, haben wir eigentlich, glaube ich, mit einer Redewendung zu tun. Der Berg Hermon, wir haben den da oben gesehen, ganz im Norden, auf diesem Bild, ne? Guckt jetzt nicht in die Decke, sondern da oben, irgendwo war das Bild. Und da floss der Tau. Und das war ein sehr, sehr fruchtbares Gebiet. Auch heute noch kann man sich mal angucken, das ist eine schöne Ecke, glaube ich. Es war ein großes Gebirge und dort war der Tau. Jerusalem haben wir vorhin gesehen, ist knapp 200 Kilometer weiter südlich. Wie kann der Tau vom Berg Hermon nach Jerusalem fließen? Was ist damit gemeint? Ich glaube, das ist ein schönes Bild, was David uns hier malen möchte. Ein Bild von Einheit, wo sich Leute von einer Ecke auf die andere aufmachen. Und das ist wie wenn der Tau von einem Gebirge, was ganz weit weg ist, auf eine andere Stätte fällt. Etwas Undenkbares. Wenn Menschen trotz ihrer Unterschiedlichkeit, wir haben das auf den Bildern gesehen, aus unterschiedlichen Stämmen, konfliktbeladene Situationen vielleicht haben, sich aufmachen, um zusammen Gott zu feiern. In dem Fall war es Jerusalem. Das ist wie ein Wunder. Menschen aus dem Nordreich sagen, ja, wir müssen nach Jerusalem. Vielleicht haben sie keine Lust. Vielleicht sind die auch arrogant, die Leute, die in so einer Hauptstadt wohnen. Ich habe keine Ahnung, wie das damals war. Aber sie bringen etwas mit. Sie haben etwas zu geben, nämlich den reichen Tau des Hermons. Und so ist das auch bei uns als Bild, glaube ich. Wir sind als Gemeinde unterwegs. Und wir haben alle etwas dazu beizutragen. Wir haben alle etwas mitzubringen. Und ich glaube, dass das irgendwie für Gott eine besondere Situation ist, wenn sich Leute aufmachen, trotz ihrer Unterschiede, und sie wissen, wir können gemeinsam etwas erreichen. Ein Bild für Ergänzung. Ergänzung kennen wir praktisch. In meiner Familie, meine Frau und ich ergänzen uns. Wir kennen es vom Beruf, von der Schule, vielleicht auch von der Gemeinde. Es gibt ganz praktische Themen, wo wir uns ergänzen können. Aber ich glaube, Gemeinde kann auch übernatürliche Ergänzungen, Erfahrungen. Wie wenn der Tau vom Hermon auf Zion fällt. Das ist ein Versprechen von Gott, ein Segen Gottes. Und früher war das, glaube ich, so, ich habe das mal ein bisschen gelesen, wenn in Jerusalem zu dieser Zeit erlebten, glaube ich, so 18.000 bis 20.000 Leute, sagt man. Wenn die zu den Festen dahin kamen, da waren da ungefähr 180.000 bis 220.000 Menschen. Da war die Bude rappelvoll. Aber jeder brachte etwas mit fürs Fest. Jeder brachte etwas mit fürs Opfer. Oder was dort eben geschah. Alle kamen. Jeder war wichtig. Jeder war dabei. Und das gilt auch für uns. Wenn wir hier Sonntag sitzen, sehen wir ein paar Leute, ein paar Menschen. Musik sehen wir, Prediger sehen wir im Regelfall, ein Begrüßer, ein Moderator. Aber als Gemeinde geht so viel unter der Woche und wir würden kaputt gehen, wenn das nicht geht. Jeder von uns hat etwas dazu beizutragen. Und wenn wir das in Einheit machen, ist das wie, wenn der Tau vom Hermon 200 Kilometer südlich auf Jerusalem fällt. Ein Wunder der Einheit und der Ergänzung. Und ich möchte mit einem weiteren Vers in Korinther weitermachen. Korinther 12, 1. Korinther 12, denkt zum Vergleich auch ein schönes Bild an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum gesagt oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Also eine Einheit bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, ob Freie, ob Sklaven, sind von demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir zu einem Leib geworden. Mit Sklaven und Nichtsklaven haben wir vielleicht aktuell gar nicht so viel zu tun. Nichtjuden, Juden, kann man damals nachlesen, hat immer zu vielen Konflikten geführt. Es gab die Judenchristen und die Heidenchristen. Gehe ich jetzt nur am Rand ein. Es gibt ganz viele Briefe zu, wie das mit dem Verhalten untereinander geht, wer wie welche Reinigungen hat. Da möchte ich nicht drauf eingehen, aber es war eine hohe Spannung auch dort. Und für die Leute, die das hier lesen, ist das ein Wunder, dass Freie und Sklaven zusammen im Gottesdienst sitzen, dass Juden und Nichtjuden zusammen im Gottesdienst sitzen. Für uns ist das manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Aber vielleicht können wir uns das etwas anders übertragen. In den letzten anderthalb, zwei, vielleicht zweieinhalb Jahren ist diese Gemeinde gewachsen mit neuen Menschen. Neue Leute kommen dazu, neue Prägungen kommen dazu. Jeder ist woanders groß geworden, bringt unterschiedlichen Gemeindehintergrund mit, vielleicht auch gar keinen Gemeindehintergrund. Parallel entwickelt sich eine hybride Gemeinde, das kommt momentan nur im ganz kleinen Bereich zu merken. Kontakt mit Menschen über E-Mail, über Social Media und so weiter. Dann gibt es Leute, die schon ganz lange hier sind und stellen sich die Frage, wie soll das denn alle gehen, wenn Corona vorbei ist, ist der Raum voll, wir müssen anbauen. Die Kinderkirche sagt, wir wissen nicht, wie es geht. Es fehlen immer wieder Räume. Und ich glaube, was wir auch in diesen Monaten, in diesen Jahren erleben, ist schon ein bisschen für mich dieses Wunder, als wenn der Tau vom Hermon nach Zion fällt. Irgendwie geht es. Es funktioniert. Wir sind mit alt und jung unterwegs. Mit bisschen alt, mit ganz alt, mit uralt, mit jung und klein und ganz jung. Wir sind mit Menschen mit deutschem Hintergrund hier, mit persischem Hintergrund, iranischem Hintergrund. Manchmal sind Araber hier. Ich sehe gerade eine Kollegin aus England da vorne sitzen. Wir haben Menschen, die völlig unterschiedliche Vorstellungen von Gemeinde und Kirche haben. Und trotzdem sind wir zusammen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir daran festhalten und uns aufmachen, gedanklich von unseren Haltungen und Einstellungen, wie die Jungs und Mädels aus dem Norden, die nach Süden mussten. Und vielleicht hilft uns als Bild ein bisschen dieser Tau. Tau ist erfrischend, Tau ist belebend, Tau ist fruchtbar. Und Gottes Zusage, dort wo Einheit ist, hat Gott Segen verheißen, ihn versprochen und sogar befohlen. Und viele von uns setzen ihre Kraft bereits darin ein. Und ich möchte auch weiterhin meine Kraft darin einsetzen, dass wir das machen. Das geht leider nicht immer unverbindlich, sondern es braucht eine gewisse Verbindlichkeit. Gemeinde braucht Menschen, die Ja sagen. Ja sagen, ja gemeinsam mit Unterschieden, gemeinsam mit Herausforderungen in die Zukunft zu gehen, gemeinsam Brücken bauen, gemeinsam unterschiedliche Schwierigkeiten, unterschiedliche Sichtweisen überwinden und daran festhalten. Trotz anderer Prägung und Ja sagen, Ja zu einer einzigen Gemeinde. Das ist mein Wunsch, mit dem ich euch mitnehme. Eine Gemeinde, wie Gott sie sich vorstellt, in der ganzen Welt vertreten und du bist irgendwo an einem der, ich sag's mal, Bereichsleitungen angedockt. Und dort bauen wir gemeinsam mit vielen, vielen Menschen Reich Gottes. Man könnte ja auch denken, ach, lass uns doch zwei oder drei Gemeinde ausmachen. Die, die so denken, gehen dahin, treffen sich um 11, die anderen um 13 Uhr oder in eine andere Straße. Aber ich glaube, wir würden ein Wunder der Einheit verpassen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube, dass wir damit auch Zeugen sein können. Ich sprach vor ein paar Wochen mit jemandem, erzählte ihm das so, wie das hier in dieser Gemeinde so abläuft. Ich kann ja nur von hier erzählen. Und er sagte, glaube ich nicht. Wie geht das denn? Alt und jung und ja, ich hatte doch so ein paar Beispiele genannt. Wie macht ihr das denn? Ja, ich sage, das ist nicht immer anstrengend, nicht immer einfach, das ist anstrengend. Aber es ist, glaube ich, der richtige Weg. Es ist anspruchsvoll und ich sage dann, wir haben so viele Leute, die stellen sich diesem, die machen mit, die hängen sich rein. Und das macht mir echt Mut und das möchte ich auch, dass ihr es einfach mal als Gedanken mitnehmt, den Segen der Ergänzung aufnehmen. Mein letzter Punkt, Punkt 4. Der Segen des erfüllenden Lebens. Ich bin wieder in Vers 3, den letzten Abschnitt. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Segen bis in Ewigkeit. Fand ich erst ein bisschen schwierig, was das bedeutet. Leben bis in Ewigkeit. Ja, wie ist das? Ich weiß nicht, was du so denkst. Ich glaube, jeder Mensch lebt ewig. Man wird geboren. Wir leben auf dieser Erde. Voraussichtlich werden wir irgendwann eines natürlichen Todes sterben, aber das Leben ist deswegen nicht vorbei. Und hiermit ist aber, glaube ich, nicht das Zeitliche gemeint, das ewige Leben. Wir können, ja, ist so ein schwieriger Begriff, ne? Was heißt ewig leben? Ich glaube, hier ist etwas anderes zu verstehen. Sondern vom Hebräischen klingt da eher Lebensqualität mit. Und wenn wir uns zwei Verse angucken aus Johannes, da heißt es von Jesus: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Gott möchte, dass wir ein erfülltes Leben haben. Ja, unsere Umstände sind manchmal herausfordernd. Es gibt Situationen, wo wir das vielleicht nicht spüren. Aber Jesus ist deswegen gekommen. Und in Johannes 17, Vers 3, damit fingen wir übrigens in dieser Predigtreihe ganz am Anfang an. Das war das Gebet zwischen Jesus und Gott. Und da, genau darin besteht das ewige Leben. Dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das geschieht nicht in der Ewigkeit, das geschieht schon jetzt. Das können wir hier machen, das können wir hier erleben. Und ich glaube, es geht hier eher um die Qualität des Lebens, was jetzt schon hier anfängt und natürlich auch später bis in die Ewigkeit geht. Also das ewige Leben mit dem Ewigkeitsqualität versuchen, schon ein wenig, ich sage mal, hervorkommen zu lassen. Auf unserem Leitbild habe ich nochmal einen Satz gefunden, da heißt es, wir verstehen uns als Gemeinde auf dem Weg. Denn wir zusammen unterwegs sind, um unsere Beziehungen zu Gott zu vertiefen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, liebevolle Beziehungen untereinander zu leben und dann die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, zum Wohl anderer einzusetzen. Dann, finde ich, können wir einen Hauch von Ewigkeit spüren. Das wünsche ich uns. Egal in welchen Situationen wir gerade sind, einen kleinen Blick in das Leben, was Gott sich für uns vorstellt. Es wird in der Vollendung, in der Ewigkeit sein, im Himmel sein. Aber wir können jetzt schon davon teilnehmen, daran teilhaben und von anderen Menschen dahin führen. Da, wo wir eins sind, miteinander verbunden sind und wo Einheit gepflegt wird, wo wir uns aufmachen, auch wenn es mühsam ist, da hat Gott seinen Segen versprochen. Das hat Jesus uns geschenkt und uns verheißen für diese Gemeinde. Ich möchte, komm jetzt zum Ende, gehe eben dran und mache eine ganz kurze Zusammenfassung. Und vielleicht bleibt euch das ein wenig im Gedächtnis als Bild. Zusammenfassung, wir hatten vier Themen. Das eine war Gott, haben uns darauf vereinbart, befiehlt seinen Segen. Ich habe jetzt hier mal so Milch, ja, frische, leckere Landmilch als Beispiel, dass Gott seinem Segen befohlen hat und dahin geschüttet hat, der Segen der Einheit, wo Menschen gesagt haben, ich mache mich auf, ich halte zusammen, ich bleibe zusammen, hat Gott seinen Segen befohlen. Das zweite war der Segen der Ergänzung, der Segen der Salbung, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Das, was in Einheit geschieht, nehmen wir in den Raum hinein und der Segen Gottes fließt weiter und erfüllt. Und er erfüllt, wo wir ihm die Möglichkeit geben, wirken zu können. Und das dritte war, wenn wir dann auch noch unterwegs sind mit anderen Menschen, der Segen der Ergänzung, er fließt weiter durch die Einheit, durch uns Menschen, wo wir ihm Raum geben und wir ergänzen uns mit Menschen, die vielleicht etwas anders ticken, die vielleicht anders unterwegs sind, die vielleicht eine andere Idee haben, aber wir halten an dem Grundsegen der Einheit fest. Und der letzte und vierte, der Segen eines erfüllenden Lebens. Das wünscht sich Gott für uns und Jesus für uns, dass unser Leben immer mehr gefüllt wird mit seinem Heiligen Geist. Und dass wir, wo wir unterwegs sind, uns immer wieder klar machen, wir können schon jetzt Ewigkeitsleben bei uns merken und in unserem Umfeld leben lassen. Ich möchte mit uns beten und die Band kann schon mal hochkommen. Und wenn du vielleicht nach dem Gottesdienst oder jetzt bei einem Lied, was wir vorgetragen bekommen, sagst, hey, ich möchte mit jemandem beten. Ich möchte mit Gott sprechen und vielleicht möchtest du es nicht alleine machen, dann komm einfach da drüben, schon während das Lied läuft, hinter diese Wand, hinter diese K3-Wand. Da stehen die Martina, der Olli und ich und wir können gemeinsam mit dir beten. Wir können Gutes über dich aussprechen, wie das die Hillo am Anfang gesagt hat. Wir können dich segnen und einfach mit dem Gedanken, dass du auch zum Segen für andere sein kannst. Und lasst uns in dieser Einheit festhalten. Wer kann, den bitte ich noch aufzustehen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns vier weitere Gründe genannt hast, in denen wir uns freuen können. Wir sind in der Adventszeit und Paul hat es vorhin gesagt, vielleicht kann man heute Nachmittag sich einfach mal unterhalten über Gründe, die uns freuen, wenn wir mit dir unterwegs sind oder wenn wir an dich denken oder Dinge, die du in unserem Herzen bewegt hast. Und ich danke dir, dass du uns Segen versprochen hast, dass du Gutes über uns denkst, dass du uns durch unsere Höhen und Tiefen begleiten möchtest. Und ich danke dir, dass du dem Segen befiehlst, dorthin zu gehen, wo Menschen, wo Christen, wo deine Kinder zusammen sind, wo sie in Einheit unterwegs sind, wo wir uns füllen lassen von deinem Geist, wo wir uns ergänzen können und einfach einen Hauch der Ewigkeitsqualität schon jetzt erleben können. Sprich du in die Herzen jedes Einzelnen hier, was ja dran ist, was uns bewegt. Da vertraue ich drauf. Amen.